Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hier ist Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachgeflüster-Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind Melanie und Nicolas von Chessimi, durften auch schon selbst Teil des Schachgeflüster-Podcasts sein, nämlich in Folge 17. Und ja, sind total begeistert von diesem Herzensprojekt.
Ja, wir haben unser eigenes Herzensprojekt, das ist Chessimi, eine Online-Schachakademie mit Schachkursen von Eröffnung, Mittelspiel bis Endspiel und auch Schachpsychologie. Das Besondere daran, wir bieten unsere Kurse zum Download an. Man kann sie also herunterladen und offline auch unterwegs schauen und wir geben PGN-Dateien mit auf den Weg. Also abtippen braucht man bei uns nicht.
Also schaut doch einfach mal bei chessimi.com vorbei. Und wenn ihr dort was für euch findet, dann könnt ihr auch mit dem Code Schachgeflüster10 direkt 10% sparen. Also wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 244. Folge des Schachgeflüster-Podcast. Heute zu Gast ist der internationale Meister Dirk Poldauf. Dirk ist eine Institution im deutschen Schach. Er spielte lange Jahre in der Schachbundesliga und ist Schachjournalist mit Leib und Seele. Seit 34 Jahren ist er Redakteur bei der Zeitschrift Schach, analysiert Partien, berichtet über das Turniergeschehen und interviewt die Stars aus der Schachszene. Ja, und man kann sagen, er hat damit eine lückenlose Dokumentation des Geschehens im Weltschach in den letzten 34 Jahren geschaffen. Heute drehen wir den Spieß mal um und sprechen über ihn, über die Arbeit als Schachjournalist und auch über das Schachturnier in Wijk aan Zee. Da war er nämlich vor kurzem zum 23. Mal und gehört dort damit praktisch zum Inventar. Und sicherlich hat er auch einige interessante Eindrücke von diesem Weltklasse-Turnier im Gepäck. Hallo und herzlich willkommen, Dirk.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ne? Ist mein erstes Interview, das ich überhaupt gebe. Historischer Moment.
Ja, unglaublich. Ne? Wie viele Interviews hast du schon gegeben und jetzt selber zum ersten Mal? Kannst du es zählen?
Also ich habe so viele Interviews gemacht. Allein in den letzten Jahren, als die Pandemie anfing, habe ich ungefähr 120 größere Skype-Interviews gemacht.
Wahnsinn.
Also ich mache sehr viele Interviews.
Ja, und dann noch die ganzen vielen Jahrzehnte zuvor. Ja, lass uns mal über Wijk aan Zee reden. Ich hatte es ja angedeutet, du kommst quasi frisch zurück. Wie viele Monate oder gar Jahre deines Lebens hast du da zusammengerechnet überhaupt verbracht?
Ja, das müssen wir mal ausrechnen. Also ich war jetzt das 23. Mal da, aber normalerweise bin ich immer nur so 3 bis 4 Tage da. Also ich sehe meistens 3 Runden, manchmal nur 2, meistens 3. Also ich bin natürlich nicht die ganze Zeit da, also so, das müsste man in der Rechnung mit berücksichtigen. Ne?
Ja, okay, aber 3-4 Monate kommen da zusammen. Ja. Und Wijk aan Zee ist ja so ein kleines holländisches Dorf. Wie muss man sich das eigentlich genau vorstellen? Wie wohnt man da? Wie vertreibt man sich da die Zeit? Wie ja, trifft man da die Stars einfach so im Restaurant? Oder wie sieht es aus dort?
Ja, das ist jedes Mal eine interessante Frage, wen ich als erstes treffe, wenn ich ankomme. Ich komme meistens abends an. Vor 2 Jahren, kann ich mich erinnern, habe ich als erstes Mark Sudlow getroffen, den Iraner, als er singend über die Straße lief. Ja, das war ganz witzig. Dieses Mal, als ich im Hotel einschickte, habe ich als erstes Leoncio Garcia gehört, noch bevor ich ihn gesehen habe. Also den Schachjournalisten aus Spanien, da habe ich ihn dann auch gleich begrüßt. Ja, also das manchmal trifft man als erstes leibhaftige Weltmeister, die dann so den Ort lang gehen. In den Restaurants natürlich trifft man die ganzen Topstars an, die da abends essen gehen und so weiter. Also das ist immer eine interessante Frage, wen man da als erstes über den Weg läuft.
Ja, und was macht das Turnier so besonders aus deiner Sicht? Man nennt es ja auch das Wimbledon des Schachs.
Ja, für mich gibt es da zwei Aspekte. Das eine ist, dass da eben wirklich die besten Leute spielen, Jahr für Jahr. Also mein erstes Mal war ich 1999 da, Kasparov, ne, also und so weiter, der da diese riesen Partien da gespielt hat und die auch analysiert hat mit den Journalisten zusammen. Das war immer ganz fantastisch. Da wurde extra ein Raum freigeräumt und so weiter. Ja, und der zweite Aspekt ist eben dieser Massencharakter, ne? Weil da wirklich die absolute Elite und das, ich sag mal, das gemeine Schachvolk sozusagen alle unter einem Dach spielen. Und das ergibt eine sehr spezielle und besondere Atmosphäre. Und das gefällt mir persönlich ganz besonders, ne? Weil dieser Gedanke Gens una sumus, wir sind eine Familie, dieser Leitspruch der FIDE kommt da voll zum Tragen. Das sollte eigentlich öfter so sein. Also man kann da spielen in Baikalsee als normaler Schachspieler, als Patzer sozusagen und kann gleichzeitig das Spiel der absoluten Topstars beobachten, alle unter einem Dach. Das ist für mich das Faszinierende an diesem Turnier und das macht es so besonders, weil das wird immer seltener. Ne? Heutzutage treffen sich ja irgendwelche Elite-Zirkel abgeschlossen, ohne Presse, wird dann nur noch online übertragen oder so. Das ist nicht das, was ich für gut halte, für das Schach.
Also die Stars hautnah. Und du als Journalist erlebst das Turnier ja anders als ein normaler Teilnehmer. Du schaust dir ja sicher nicht nur die Partien an, sondern versuchst auch die Stars zu Interviews zu kriegen. Wie schnappt man sich denn so einen Superstar am geschicktesten?
Ja, da habe ich, also für jedes Turnier, wo ich bin, habe ich da spezielle Techniken entwickelt.
Aha.
Und in Weig ist es ja so, dass das wird ja in so einer großen Sporthalle gespielt und da weiß man ja, wo die Spieler rauskommen, zu welcher Tür und wo die dann hin müssen. Da müssen die nämlich erstmal an die Garderobe ihre Jacken da abholen, ne? Und da kann man die natürlich schon greifen. Und spätestens dann muss man die greifen in dem langen Gang, den es da gibt. Wenn die da einmal raus sind, dann war's das, ne? Dann sind sie weg, ne? Und da muss man ein paar Techniken entwickeln, um die wirklich sich zu schnappen. Und da muss man natürlich auch vorbereitet sein. Ich habe da meistens so Checklisten bei mir. Ich weiß genau, von welchem Spieler ich was konkret wissen will. Also ich bin da ziemlich gut vorbereitet, habe auch die Partien alle im Kopf. Ich bereite mich ziemlich intensiv vor, bevor ich abreise. Und ja, und da muss man halt hoffen, dass das alles funktioniert. Diesmal war es etwas schwierig. Einige Spieler haben mir gesagt, sie wollen erst nach dem Turnier sprechen. Ja, ich wollte schon mit einigen versuchen, am vorletzten Tag zu sprechen, weil ich meine, nach dem Turnier, wenn es da blöd läuft, wenn alle gleichzeitig fertig und du kannst nicht alle gleichzeitig erwischen. Wenn du mit einem sprichst, haut der andere ab. Und du weißt nicht, ob du die noch großartig wieder siehst. Ne?
Wen hast du denn erwischt dieses Mal?
Ja. Also ich habe dann doch noch einige erwischt. Also wichtig war mir natürlich auch mit Vincent zu sprechen, Vincent Keimer, der da mitgespielt hat, unser einziger Weltklasse-Mann, der da mitgespielt hat. Und da hatte ich auch ganz spezielle Fragen vorbereitet. Und ich hatte ihn auch am vorletzten Tag angesprochen. Und da meinte er aber auch, er hat noch eine Runde zu spielen, wir wollen lieber nach der letzten Runde spielen. So, aber wie es eben immer so ist, hat er sehr lange gespielt und er war involviert in diese entscheidende Partie, weil er ja gegen Pragnandar gespielt hat. Ne? Ich meinte schon am Vorabend zu ihm, ja, du bist ja nun involviert in die große Show. Ne? Also er spielte gegen Pragnandar und Gukic, der andere Führende, spielte gegen Erik Gaishi. Ne? Und Vincent war nun voll dabei, also war im Blickpunkt, ne? Weil er ja den Turniersieg mitentschieden hat und Weiß hatte gegen Prag. Ja, und die Partie dauert ja ewig. Die hat sich ewig hingezogen. Ne? Und die hat auch gewonnen. Da war natürlich gute Laune gehabt, kam dann raus ins Pressezentrum. Da stand ich natürlich schon da, ne? Weil ich ja nun gierig war auf mein Interview, was er mir versprochen hat. Und er war so aufgekratzt, er meinte, warte noch mal 10 Minuten. Ne? Er wollte sich erstmal feiern lassen, wollte da ein bisschen quatschen mit seinen Kumpels da über die Partie und über alles, sich erstmal abreagieren. Und da war aber das Problem, dass dann das Tiebreak anfing. dann auch Gukesh hatte ja verloren und musste nun gegen Prag im Tiebreak spielen. Und natürlich wollte Vincent auch den Tiebreak live sehen. In der großen Gruppe, da wollten wir alle. Ne? Dann haben wir aber noch, genau dazwischen haben wir dann noch so 10 Minuten gefunden, um das Interview zu machen. Und ich hatte ja sehr konkrete Fragen auch vorbereitet. Also mir ging es halt darum, er hatte ja einen guten Start, 1,5 aus 2. Und dann hat er halt so eine kleine Durchstrecke gehabt. Und da wollte ich halt wissen, wie es zustande kam, dass er gute Stellung noch verdorben hat. Das war so meine Zielstellung in dem Gespräch. Also ich wollte ein paar Umschlagpunkte erfahren, um zu verstehen, was da jeweils schiefgelaufen ist. Er sollte mir so ein paar Schlüsselstellungen nennen. Also er hatte gegen Gukesh eine ganz gute Stellung, gegen Caruana stand er klar besser, gegen Wai stand er besser, aber lief seine Vorbereitung. Also gegen Fedosea stand er auch klar besser mit Schwarz nach der Öffnung. Also da hat er mir jeweils dann so sehr präzise sagen können, was schiefgelaufen ist, ne? Und da haben wir auch drüber gesprochen, also dass er auch andere Öffnungen gespielt hat, neue Stellungsbilder hatte, auch öfter in Zeitnot kam. Gegen Park hat er zum Beispiel E4 gespielt, was ja nicht sein Hauptzug ist. Und ansonsten hat er häufiger D4 gespielt. Also er hatte manchmal Stellungsbilder, wo er nicht hundertprozentig so zurechtkam, aber er meinte eben, es ist für ihn der einzige Weg, er muss vielseitiger werden, er will E4 in sein Repertoire aufnehmen und solche Sachen. Also das war sehr... sehr intensive 10 Minuten und da kann ich schon einiges draus basteln und den Lesern erklären, was funktioniert hat in dem Turnier und was nicht und woran es lag. Ne? Also es war sehr erfreulich gelaufen dann letztendlich.
Ja, ist doch toll, wenn du da Äußerungen von Vincent Keimer hast. Du hast vorher Eric Geissi angesprochen. Ja. Was war mit dem los? Der hat ja ziemlich enttäuscht, nachdem er zuvor, glaube ich, schon mal Weltranglisten Zweiter oder Dritter war.
Also für mich ist Eric Geissi einer der wirklich interessantesten Spieler der Welt, auch stilistisch, ne? Weil der sich auch so, insbesondere mit Schwarz, weil er es da versteht, auf Gewinn zu spielen, ne? Hat man ja bei der Olympiade gesehen, wo er absolut alles abgeräumt hat. Ne? Der ist ja über 2,8 gesprungen letztes Jahr. Und ich bin mit ihm in einem längeren Briefwechsel schon seit 1-2 Jahren. Ich habe auch mal ein Skype-Interview mit ihm gemacht. Aber in dem Briefwechsel ging es immer darum, dass er unseren Fragebogen mal beantworten soll. Aber er hat so viel gespielt, er hat ja tausende von Flugkilometern runtergerissen, war bei jedem Turnier dabei, weil er unbedingt den FIDE-Circuit gewinnen wollte, was letztendlich knapp nicht gelungen ist, leider. Und nun ist er in Wijk völlig eingebrochen. Ja, er war teilweise letzter, also erst zum Schluss hat er 2 Partien gewonnen, unter anderem eben auch gegen den Spitzenreiter Gukesh. Und nun wollte ich natürlich unbedingt mit ihm persönlich mal sprechen und einfach mal aus Wertschätzung auch heraus mit ihm so ein Gespräch führen, um auch wirklich mal rauszufinden, was nun eigentlich mit ihm los war. Ne? Also ich vermute, also gut, krank war angeblich nicht, wie ich so gehört habe von anderen, also das soll er irgendwie mal gesagt haben. Das Problem war nur, dass er überhaupt nicht mit der Presse gesprochen hat. Und ich habe sogar den Fall mitgekriegt in der vorletzten Runde, als er gegen Abdu Satorov gewonnen hatte, der einen riesen Fehler gemacht hat. Das war jetzt nicht so überragend, die Partie. Da wollten die Veranstalter ihn zu einem kurzen Video-Interview haben. Da hat er Nein gesagt. Ich stand daneben. So, und dann gab es Ärger. Dann haben die gesagt, pass auf, warte hier, wir gucken in deinem Vertrag nach. Also Fiona Style-Anthony, die Pressechefin, hat gesagt, sie lässt sich das jetzt nicht mehr gefallen. Ist in diesen Raum reingegangen, wo die Organisatoren da sitzen. Und dann haben die versucht, in seinen Vertrag reinzugucken, ob er verpflichtet ist, ein Statement abzugeben. Und dann haben sie aber den Verantwortlichen in dem Moment nicht gefunden. Und Eric Geissi stand draußen mit neben seiner Mutter, schon ihr Mantel an, Pelzkragen, alles Mögliche. Und da habe ich sogar wurde dann noch gemacht davon. Und hat nichts gesagt und durfte dann auch gehen. Aber am nächsten Tag, als er gegen Gukesh gewann, da haben sie ihn dann gekriegt und müssen ihn irgendwo gedroht haben. Und da hat er so 4 Minuten 47 gesprochen zu der Partie. Und als er rauskam, fragte ich ihn dann, kannst du mir ein paar Fragen beantworten? Ne? Schach, Berlin, wir kennen uns. Ne? Und da war er sehr freundlich und hat gesagt, no, sorry. Und ist weitergegangen. Ne? Also die wollen nicht, die sind natürlich auch sehr in sich gekehrt und teilweise auch ein bisschen, manchmal auch schwierig, wenn sie schlecht spielen haben, wollen sie halt nicht sprechen. Ja, und da bin ich natürlich völlig gescheitert an dem Thema, denn ich hatte ja noch nicht das Druckmittel, dass ich einen Vertrag mit ihm hätte oder sowas. Also er hat während des ganzen Turniers nur 4 Minuten mit der Presse gesprochen, weil er musste, da musste er gezwungen werden. Ne? Das war natürlich sehr schade, weil ich ein großer Fan von Irigaichi bin und ich hätte gerne für unsere Leser, sagen wir mal, nachbereitet, was eigentlich los war.
Ja.
So, und dann stehe ich vor dem Rätsel. Ich weiß nicht, was mit ihm los war. Er war nicht krank. Seine Mutter lief da mit seiner Corona-Maske rum und so. Aber er war angeblich nicht krank. Ich nehme an, der Mann war einfach überspielt und fix und fertig körperlich, ne, nach dem Jahr, das er zuletzt hatte. Ja. Aber wie gesagt, da kann ich wirklich nur spekulieren und ich mag das nicht zu spekulieren, sondern ich will von den Spielern konkret wissen, was los ist und will das an die Leser weitergeben. Ne? Ich sehe mich als so eine Art Mittler, ne? Die Spieler erzählen mir was und ich schreibe das auf. Ne? Ich will nicht eigene Theorien jetzt großartig dazu entwickeln, was mit ihm los war. Meine Theorie ist natürlich, dass er einfach fix und fertig war. Ne? Ja, und ich habe da noch mit Abdu Satorov gesprochen, mit Fedoseev, ne, die dann auch beide eine sehr lange Partie hatten. Und Abdu Satorov quasi, der war auch sehr unzufrieden mit seinem Turnier, da hat es viele Gewinnstellungen verdorben. Auch den letzte Runde stand drauf, gewinnen hat auch verdorben. Da hat er auch schlechte Laune, da drohte auch, also er war so ein bisschen lustlos, als ich ihn fragte, ne, komm, wir reden mal. Ne? Und dann hat er es aber doch gemacht und dann haben wir an meinem Computer noch ein paar Partien von ihm durchgegangen. Und da konnte er mir auch so ein paar Momente sagen aus seinen Partien, wo er es verdorben hat. Mit Fedoseev, den kenne ich sehr gut, ja, da haben wir uns natürlich auch noch länger unterhalten. Der hat ja sehr gute Partien gehabt, das ist ja so ein Kreativspieler, ne? Ja, und ja, wie gesagt, Prag und Gukas war natürlich das Problem, dass die den Tiebreak hatten. Die wurden erst ganz, ganz spät fertig. Ne? Dann geht es gleich zu dir, Jürgen. Das ist natürlich ein Riesenproblem für mich. Das ist suboptimal, weil die ja, wenn die so spät fertig werden und fix und fertig sind, ne? Mit Prag habe ich noch kurz gesprochen und ihn halt gefragt, ob er eine Partie kommentieren kann und den Fragebogen beantworten kann von Schach. So, und dann sagt er, schreib mir eine Mail, erinnere mich. Ne, er wollte sich in dem Moment nicht entscheiden, da war so viel Hektik um ihn rum. Ja, da kann ich schon mal die erfreuliche Ansage machen jetzt für die Leser, dass Prag den Fragebogen beantwortet, die Schachfragen auf Seite 64. Vor ihm haben das ja schon Gukesh gemacht, sein Trainer Ramesh hat das gemacht, Vishy Anand hat das gemacht, Shagar, der bekannte Videograf, hat das auch gemacht im letzten Jahr. Ich habe ihm das alles per PDF geschickt und auch die englischen Texte, um ihn zu zeigen, pass auf, das haben schon renommierte Leute auch vor dir gemacht, du kannst es auch machen. Ne? Aber er kennt Schach, weil er hat mir im letzten Jahr auch mal ein sehr großes Skype-Interview gegeben, nach dem Sieg bei der Asienmeisterschaft.
Ja, Wahnsinn, wie nah du da dran bist an den Stars. Hast du auch schon mal Weltmeister interviewt? Also Gukesh? Und davor noch welche?
Ja, ich war ja bei allen Weltmeisterschaften dabei, sag mal seit 93, 94 oder so, da habe ich keine Weltmeisterschaft verpasst eigentlich, also bis zur Pandemie halt, ne? Ich war überall vor Ort, ich war in Karmökien 2006 bei diesem Skandalmatch, Topalov-Kramnik, in Bonn natürlich, ich war auch bei allen. Also bei allen Matches in Bulgarien war ich, Sofia in Moskau, Anand, Gelfand. Und ich habe immer eigentlich, also bei allen Weltmeisterschaften, auch in Brisago 2004, Kramnik, Leko, ich habe immer, damals war das halt so, da waren wenige Journalisten vor Ort, da gab es dieses Internet noch nicht. Ich habe immer Exklusivinterviews, sehr lange Interviews gekriegt. Die Champions haben sich mit mir hingesetzt und haben mir alle Fragen beantwortet, so viel ich wie ich wollte. Und das waren goldene Zeiten. In London 2000, da war ich die ganze Nacht bei Kramnik bei der Feier mit dabei, hat auch ein Rieseninterview mir gegeben, als er gegen Kasparov gewonnen hatte. Gut, ich kenne ihn natürlich alle. Ich habe mit Kramnik 5 Jahre in der Mannschaft gespielt, in der Bundesliga. Ne? Und ich habe ihn damals geholt in die Bundesliga, allerdings nicht bezahlt. Da gab es einen Sponsor, der mich beauftragt hat. Ja, also ich kenne die natürlich ziemlich gut über die Jahre, weil ich ja überall vor Ort war und kriege normalerweise auch diese Interviews dann. Aber manchmal ist es eben schwer, wie jetzt in Wijk. Wenn sich alles am letzten Tag ballt, kommt man manchmal nicht so richtig an die Leute ran.
Ja, trotzdem toll. Magnus Carlsen war nicht dabei. Hast du ihn vermisst?
Ich überlege, das die Überschrift meinem Text zu geben, meinem großen Bericht, 35 Seiten Bericht, Magnus wurde nicht vermisst oder niemand vermisste Magnus. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache.
Schon provokant aber, ein bisschen, ne?
Ja, ist ein bisschen provokant. Aber es war wirklich so, dass der Gukesh, ne, der ist eine charismatische Persönlichkeit mit dem ganzen, mit seinen Millionen Fans, die er da hat, quasi. Also, der könnte schon in die Fußstapfen so ein bisschen treten von Carlsen. Und das Turnier war natürlich extrem gut. Also eines der besten Turniere, die wir hier hatten. Ne? Ich meine, aber so viele Gewinnpartien. In der letzten Runde verlieren beide Führenden. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und wie stark das Turnier war. Also die können gegen jeder konnte jeden schlagen. Die verlieren beide und spielen dann gegeneinander noch einen Tiebreak. Ne? Also Gukesh und Prag. Ne? Also das wirklich, also ich hatte wirklich gerade nicht vermisst, muss ich sagen. Ob ich das natürlich als Überschrift nehme, weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch nichts gegen Magnus oder so, ne?
Ja.
Da muss ich mal sehen. Auf alle Fälle war das ein Riesen-Highlight, das Turnier. Ne? Es gab viele sehr spannende Partien. Und diese neue Generation, die wir jetzt haben, ich sag mal, Gukesh Prag, Visa Leisen, Keimer gehört ja auch dazu, die spielen auf Sieg. Ja, die gehen viel Risiko. Auch Vincent, das muss man eben wirklich positiv anrechnen, spielt nie auf Remis. Ich habe mich ja sehr viel mit Peter Lecke unterhalten, ne, der ja nun sein Sekundant ist und auch vor Ort war. Ne. Also der manchmal runzelt das Wissen die Augenbrauen, wenn Vincent wieder in der Öffnung irgendwas Verrücktes riskiert hat. Weil er ist ja so ein Stabilitätsspieler. Aber er sagt mir eindeutig, er hält ihn dann nicht auf, er lässt ihn das spielen. Er findet es gut, dass er Risiko geht und ja. Ich finde es natürlich auch gut. Ne? Aus journalistischer Sicht ist es natürlich immer besser, da passiert was in den Partien, als wenn die einfach nur Remis machen und eine korrekte Partie spielen. Ne? Ja.
Es gab auch einen Aufreger, wie so oft zuletzt im Schach, muss man sagen. Diesmal kam er von dem usbekischen Spieler Jakubow, der seine Gegnerin, die Vaishali aus Indien, das ist ja die Schwester von Pragnananda, ja. der hat er nicht die Hand geschüttelt. Also das war im B-Turnier oder Challenger-Turnier, angeblich aus religiösen Gründen. Und dann hat er sich entschuldigt hinterher immerhin. Aber eine Strafe gab es nicht. Hast du davon was mitbekommen vor Ort oder erst hinterher oder war das gar nicht so ein großes Thema?
Ich habe das am Rande mitgekriegt mal, aber das war vor Ort kein Thema. Also es wurde irgendwie nicht, darüber wurde hier nicht, also ich habe das nicht, darüber wurde nicht gesprochen komischerweise, also zumindest nicht mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe.
Hm. Da müsste man dann, es gibt ja so manche Sachen, die mehr so in den sozialen Medien dann
hoch und runter. Während ich vor Ort war, habe ich dann die sozialen Medien nicht mal so verfolgt, weil ich mich voll auf das live konzentriert habe, was ich selber erlebt habe. Das ist sowieso ein Problem. Es gibt gewisse Themen, das ist oft immer so, die ganz stark in den sozialen Medien praktisch durchgekaut werden. Ne? Und ich muss natürlich versuchen, mich ein bisschen abzusetzen von dem, was in den sozialen Medien passiert und mich stärker auf das konzentrieren, was ich selber erlebt und gesehen habe. Ne, also das ist ganz wichtig, damit der Bericht, den ich verfasse, auch authentisch wird und dass die Leute einen Mehrwert haben zu dem, was schon im Netz steht. Ne, das ist eine besondere Herausforderung, sage ich mal, für Leute wie mich, die also die Turniere nachbereiten. Ne?
Deswegen bist du wahrscheinlich auch oft vor Ort dann, ne? Weil du dann einen eigenen Eindruck hast oder machst du viel aus dem Homeoffice auch heraus?
Also ich war, ich sag mal, bis vor 3-4 Jahren, bis zur Pandemie, war ich, also man kann fast sagen, überall vor Ort. Also wie gesagt, bei allen Weltmeisterschaften, Kandidatenturnieren, Weltcups ganz oft. Also ich war vorher schon 15 Mal in Linares bei dem Superturnier. Ich war insgesamt 30 Mal in Russland, 30 Mal in Spanien, 30 Mal in Holland. Ich war überall, ich war bei den viele WM-Turnieren in Argentinien, in Mexiko. Also ich war eigentlich immer da, wo es um die Weltmeisterschaft ging. Ne?
Ja.
Und habe immer versucht, da möglichst also Eindrücke von vor Ort mitzubringen und halt Stimmen der Spieler, ne? Und Hintergründe zu den Partien insbesondere. Also die Partien selber waren für mich auch immer extrem wichtig, dass ich da Sachen mitkriege, wie jetzt auch in Bike, das ist mir relativ gut gelungen wahrscheinlich, ich bin noch nicht fertig mit dem Bericht, es dauert eine Weile. Also ich muss praktisch darüber hinaus, was die Spieler in diesen Kurzinterviews da geliefert haben, ne, die haben immer so 5 bis 7 Minuten kurz zu den Partien gesprochen, da waren wir verpflichtet, wie gesagt, ne, Und ich muss halt versuchen, noch darüber hinaus was zu den Partien zu erfahren. Was ich, ich habe mit Kaim Abdusatoro, Fedoseev und einigen anderen gesprochen. Und versuche ich dann halt noch besondere Aspekte aufzugreifen und zu analysieren, die nicht online schon verfügbar sind. Ne?
Ja. Lass uns mal von Weigandsee weg. Es gibt noch ein anderes heiß diskutiertes Thema momentan im Schach, nämlich der Konflikt zwischen Freestyle-Chess mit Jan-Henrik Büttner und Magnus Carlsen einerseits und dem Weltschachverband andererseits. Kannst du mal skizzieren, worum es da aus deiner Sicht überhaupt geht? Das ist so ein bisschen verwirrend. Also offene Briefe, die da hin und her geschrieben werden, man kommt ja kaum mehr hinterher.
Ja. Ja, also zunächst muss ich sagen, dass ich das natürlich sehr gut finde, wenn jemand wie Jan-Henrik Büttner in das Schach kommt, ja, eine Menge Geld mitbringt, ne? Und sagen wir mal, dieses Freestyle-Chess fördert, was ja eine sehr interessante Sache ist, meines Erachtens, ne? Also ich finde das gut, dass es das gibt und dass es da jetzt auch gute Turniere gibt. Also ich bin da ziemlich heiß drauf. Ich gucke das immer live, ganz gierig. Ne? Das fängt ja heute an. Mhm. Denn da werde ich gleich mal reingucken nach dem Gespräch, was da so passiert. Ich glaube, es geht jetzt auch gleich los, ne? Oder läuft sogar schon. Ja, das ist zum einen das. Zum anderen, was mir überhaupt nicht gefällt, ist die Gefahr einer Spaltung der Schachwelt. Also das habe ich einmal mitgemacht damals, als sich Kasparov abgespalten hat, zusammen mit Short. Ich war dann auch in Prag dabei, wo die das wieder gekittet haben und war auch bei dem Vereinigungsmatch in Kramnik-Topalov, in dem Skandalmatch war ich auch dabei in Kanbükien. Also ich habe das einmal mitgemacht und das war einfach furchtbar. Ne? Dann wurde man gefragt von Schachfans, ja, wer ist nun eigentlich Weltmeister? Ne? Ja, das sag ich, weiß ich auch nicht. Ne? Die haben zwei. Die viele Weltmeister, die ich noch auch sehr gut kannte, auch die habe ich sogar teilweise gespielt, also die wurden ja nicht so anerkannt und die waren so, das war so weder Fisch noch Fleisch alles, ne? Das war sehr unangenehm. Also wie gesagt, jetzt, dieser Streit geht jetzt darum, dass der Freestyle Grand Slam, wie man das nennen mag, die wollen eigentlich gerne eine offizielle Weltmeisterschaft ausspielen. Und jetzt hat sich natürlich dann die FIDE zu Wort gemeldet, weil die ja die Rechte an der Marke der Weltmeisterschaften hat. Und daraus entzündet sich jetzt der Konflikt. Und jetzt hat die FIDE angedeutet, ja, wenn jemand da mitspielt bei Freestyle, dann verliert er das Recht, an dem WM-Zyklus im klassischen Schach teilzunehmen. Und das ist natürlich, das wäre natürlich verheerend für diese ganzen Spieler, die da jetzt mitspielen beim Freestyle. Das sind ja die Besten der Welt. Also da, ich hoffe, dass sich das klärt. Und da gab es jetzt eine Menge Briefe hin und her. Das habe ich natürlich alles gelesen. Aber das finde ich natürlich sehr unangenehm, dass da sich ein Streit dran entzündet. Also ich hoffe wirklich, dass die da zu einer Einigung finden. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dieses Freestyle, ich bin durchaus angetan davon, also mich interessiert es halt, es ist halt immer noch experimentell. Ich habe das in Mainz damals unter Hans-Walter Schmidt, gab es halt diese ersten Turniere dazu, da habe ich auch mal mitgespielt, fand ich ganz witzig, nicht schlecht. Muss man sich halt nicht, da scheitert man halt nicht schon an den alten Eröffnungen, die ich habe. Hat gewisse Vorteile. Nur jetzt, wie gesagt, also man muss aufpassen, dass das eingehegt wird und dass daraus nicht ein ernster Konflikt entsteht, ne? Weil die Spaltung der Schachwelt möchte ich mir nicht nochmal antun. Ja. Und meines Erachtens kann das, der Titel Weltmeisterschaft sollte auch nicht gewählt werden für die Freestyle-Turniere, weil das ist im Grunde ein Einladungsturnier.
Das entscheidet ja einer, wer mitspielt, ne? Magnus Carlsen.
Ja, und das finde ich nicht gut. Also der Magnus Carlsen, also diese Weltmeister, also wir haben das ja erlebt mit Kasparov und Karpov, was die für Politik getrieben haben. Also ich habe das ja hautnah erlebt, das hat mir nie gefallen, dass die sich einbilden, nur weil sie die Klötze einigermaßen gut schieben können, ja, haben sie mehr zu sagen als andere. Das finde ich nicht gut. Also da muss Magnus auch aufpassen, dass er nicht abdriftet. Was er jetzt in New York abgezogen hat, hat mir absolut nicht gefallen. Also speziell, dass er beim Blitz, dass er entschieden hat, ne, jetzt haben wir zwei Weltmeister. Ne? Also der wollte die FIDE am Nasenring durch die Manege führen. Das darf sich die FIDE natürlich auch nicht erlauben. Ne? Also wie gesagt, Carlsen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, was mit ihm da gerade abläuft, ob er dieser Weltmeisterkrankheit nun verfallen ist, wie einige seiner Vorgänger. Ja, aber also ich hoffe, dass das nicht jetzt eskaliert und dass da eine Einigung gefunden wird. Aber eine Weltmeisterschaft ist das gar auf keinen Fall im Freestyle. Wenn Kasen und Büttner ihre privaten Freunde einladen, ja, ohne eine vernünftige Qualifikation. Also ich bin da grunddemokratisch. Also jeder muss die Chance haben, sich für diese Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Es gab ein Qualifikationsturnier online, was Fedosejev gewonnen hat. Da gab es einen Platz, ja, für das Turnier in Waisenhaus. Und das geht natürlich nicht. Du kannst nicht immer dieselben Nasen einladen, nur nach Elo oder noch nach Freundschaften oder was auch immer. Also das geht so nicht. Also eine Weltmeisterschaft ist das für mich auf keinen Fall, was die in Waisenhaus ausspielen. Da muss ich da vielen recht geben. Wir werden sehen, ob man da irgendwie dann zu einer Einigung kommt, dass es vielleicht dann eine Weltmeisterschaft irgendwann wird. Vielleicht im nächsten Jahr. Das kann natürlich sein. Also das wäre natürlich nicht schlecht. Werden wir sehen.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, Dirk, jetzt haben wir über dich als Schachjournalist gesprochen, aber du hast ja auch ja einen internationalen Meistertitel vorzuweisen und ich habe auch gelesen, dass du als relativ junger Spieler eines der großen Talente gewesen sein musst, denn 1990 wurdest du sogar als Hoffnung des deutschen Schachs zu einem starken Rundenturnier nach Leningrad eingeladen. Erzähl doch gern mal da ein bisschen drüber, wie war das?
Ja, also ich war... In der DDR war ich dreimal DDR-Meister im Jugendbereich. Ich war da Kader, im Jugendkader, habe auch Jugendländerkämpfe gespielt und so weiter. Allerdings war damals eigentlich auch schon klar, dass, aufgrund dieses Sportbeschlusses, ne, ich konnte nicht an Weltmeisterschaften teilnehmen und so weiter. Also es war irgendwie, dann kam so ein kleiner Motivationsknick, so als ich so 16, 17 war. Bis dahin war ich gut. Und irgendwann fiel dann mal die Mauer und 1990, wie gesagt, da wurde ich jetzt nicht irgendwie delegiert, sondern die Russen haben halt immer Leute für ihre Turniere gesucht, Ausländer, ne, damit man da Normen erzielen konnte. Und das war so ein GM-Turnier in Leningrad, da bin ich natürlich ganz gerne hingefahren, es war sehr stark und zwar sehr aufregend für mich, ne. Da haben wir auf einer Bühne gespielt und da waren wirklich sehr gute Leute, also die ich auch kannte, weil ich hatte alle russischen Schachzeitungen abonniert. Also ich kannte jeden, gegen den ich das spiele. Erste Runde spielte ich gleich gegen Konstantin Zakajew, der war frisch gebackener Jugendweltmeister U16. Da habe ich auch gleich schön verloren, als weiß ich. Da dachte ich, oh Gott, was ist hier los? Jetzt verliere ich jede Partie oder so in Russland. Aber dann habe ich letztendlich noch ein gutes Turnier gespielt, hab gegen alle Ausländer da gewonnen. Also ich habe mich selber fast wie ein Russe gefühlt. Ich habe die alle, ich glaube, 5-0 abgemurkst da. Das war ganz witzig. Nee, es war sehr schön. Also ein sehr schöner Spiel. Ein Chigorin-Schachclub, glaube ich, war das. Und den Zuschauern war Alexander Kalifmann. Der guckte unten zu, wie ich oben spiele. Schon mal witzig. Und Peter Swiedler gewann das Open. Ne? Daran kann ich mich noch erinnern. Ne? Ja, nee, es war ein schönes Erlebnis. 1990 war das.
Wie knapp warst du am Großmeistertitel?
Ja, das ist eine ganz komische Geschichte eigentlich. Ich wollte eigentlich schon ursprünglich Großmeister werden, war dann aber schon bei der Schachzeitung und merkte schon, naja, also wenn ich jetzt noch viel Schach trainiere und noch jeden Monat eine Zeitschrift mit rausgebe mit meinen Kollegen, das wird doch sehr schachlastig. Also wann war das? 96 oder 97, müsste man nachgucken. Habe ich ein ziemlich gutes Open in Dortmund gewonnen. Da haben viele Großmeister gespielt, auch gute. Also das habe ich wirklich gewonnen, und mit einer GM-Norm natürlich. Und ja, danach, kurz danach, bin ich nach Ungarn gefahren, wurde in so einem GM-Turnier Zweiter. einen halben Punkt hinter GM-Norm. Also ich hatte einen 2,470 Elo und es war, ja, es fehlte nicht mehr viel zum GM-Titel. Ne? Also, aber ich eigentlich war das der Moment, wo ich mehr oder weniger dann kürzer getreten bin. Ne? Ich habe dann weniger Turniere gespielt, weil ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt von der Spielstärke her unbedingt ein Großmeister bin. Also ich glaube, ich wäre ein schwacher Großmeister gewesen. Und dann dachte ich, naja, ich kann auch starker IM bleiben, das nimmt sich nicht so viel. Ne?
Ja,
stimmt. Für mich war eigentlich, ich hatte kein Eröffnungsrepertoire, also ich habe überhaupt nicht an, also ich habe kaum an meiner Eröffnung gearbeitet. Da war auch im Endspiel schlecht. Im Mittelspiel war ich ganz gut. Ich habe mal ab und zu mal richtig gute Leute geschlagen. Ne? Ich war gefährlich, ne? Das für gute. Also das musste aber alles nach so laufen, wie ich das, also ich musste meine Stellungsstruktur kriegen und dann musste das alles, Einbahnstraße, Angst hatte ich nie, also ich habe ich immer, wenn alles gestimmt hat, konnte ich mal einen richtig guten umhauen an einem guten Tag, aber ich habe jetzt nicht richtig an meinem Schach gearbeitet, also wie es eigentlich ein Großmeister hätte machen müssen und ich habe schon gemerkt, mein Level war absolut ausreichend, sag mal, um mit den Top-Leuten über Schach zu sprechen. Und ich habe dann gemerkt, dass Leute wie Kramnik, wie sie alle hießen, die Weltmeister waren, absolute Topspieler, haben mit mir und Anand, die haben mit mir wie ihresgleichen über ihre Partien gesprochen, blind. Wenn ich die irgendwo getroffen habe und eine Frage gestellt, dann haben die mir eine Variante gesagt, alles blind. Ich habe die im Kopf nachvollzogen und war dann, wenn ich gut vorbereitet war, konnte ich sogar noch eine Zusatzfrage stellen. Also die haben mich. Also ich wurde so behandelt von denen, als wenn ich Ahnung vom Schach hätte. Was ich auch habe, aber jetzt nicht so wie die natürlich. Ne? Also ich bin so in der Mitte von einem Topmann und von einem Patzer. So. Ich bin so eine Relais-Station. Wenn die Top-Leute mir was auf dem High-Level erzählen über ihre Partien, über Schach generell, dann kann ich das aufnehmen mit meinem IM-Verständnis und kann das runterbrechen für eine Publikation, für die breitere Masse. Für unsere Leser, die, sagen wir mal, im Schnitt 1600 Elo haben oder so, oder 1800, eher 1600. Also das ist, glaube ich, meine große Qualität. Also wenn ich eine Qualität habe, dann ist es die halt, dass ich diese Sachen runterbrechen kann auf ein allgemeines Verständnis. Also ich kann das dann in Worten mit Varianten gestützt darstellen, was eigentlich in so einer Schachpartie wirklich effektiv passiert ist. Ja. Und das war eben das größere Talent, das ich hatte, als dass ich nun hätte unbedingt nun, sagen wir mal, Schachgroßmeister werden müssen. Das wäre mit einem Riesenaufwand verbunden gewesen. Vielleicht hätte ich es dann irgendwann geschafft. Wahrscheinlich, gut möglich, aber das war es mir letztendlich nicht wert, der Versuch. Ich war nah dran. Aber bei mir war das wirklich sehr viel wichtiger, über Schach zu schreiben. Das ist meine Hauptqualität, denke ich.
Ja. Erzähl doch gerne noch mal ein bisschen mehr über die Zeitschrift. Wir haben sie jetzt mehrfach erwähnt. Die ist ja schon sehr alt und für dich vielleicht auch so ein bisschen, wenn du über 30 Jahre da bist, Lebenswerk. Aber gehören tut sie dir ja nicht. Ne? Also du bist ja der Redakteur. Wie ist es strukturiert genau und seit wann gibt es die Zeitschrift und so weiter?
Ja, die Zeitschrift wurde ja nach dem Krieg gegründet von einem russischen Kulturoffizier, soweit ich weiß. Also die gibt es seit dem Ende der 40er Jahre oder so. Da haben richtig bekannte Leute gearbeitet, wie Kurt Richter, Bertolt Koch, Reinhard Fuchs. Also die hat schon eine große Tradition. Und Rai Tischbereck, der danach Chefredakteur war, hat ja auch, sagen wir mal, den Schachreport gekauft und dann hängt da noch die ganze Tradition dran der Deutschen Schachzeitung, steht auch bei uns auf dem Titelblatt. Ne? Gut, inwieweit man das in Anspruch nehmen kann, weiß ich jetzt nicht, aber auf alle Fälle rein rechtlich ist es, gehören wir jetzt, also haben wir das fortgeführt sozusagen.
Also der Schachreport war quasi die Deutsche Schachzeitschrift und die wurde aufgekauft und lebt deswegen im Untertitel noch mit.
Ja, die Deutsche Schachzeitung, ne, die ja nun eine Riesentradition hat. Ja. Also 1800 noch was gegründet, also wahrscheinlich die älteste der Welt, vermute ich mal. Also
wow.
Ich weiß aber nicht, wie weit man diese Tradition auf sich selber dann beziehen kann, wenn man das nur eingekauft hat. Auf alle Fälle steht es auch mit auf dem Titel drauf. Und ja, wie gesagt, wir haben immer so eine Arbeitsteilung gehabt. Also da ich null Interesse und auch null Ahnung habe von Wirtschaft und von solchen ganzen Sachen, von Papierkram und so weiter, damit kannst du mich jagen. habe ich mir eigentlich immer so, die Rosinen durfte ich mir rauspicken. Ne? Also ich durfte die vielen Reisen machen und dann die großen Turnierberichte schreiben, ne? Und die vielen Interviews machen. Ne? Also das, was ich auch am besten kann, habe ich da gemacht. Und ja, die anderen Mitarbeiter haben halt, sagen wir mal, Reittischbereich und Sibylle Heime haben halt die Stellung gehalten, wenn ich unterwegs war, und haben halt das andere gemacht. Was gehört ja sehr viel dazu, eine Zeitschrift zu machen. Ne? Es gehört das Layout dazu, was ich nie gemacht habe. Ja, es hat immer Reihe gemacht und ja, die, alles Mögliche, ne? das ganze Wirtschaftliche und keine Ahnung, Werbung und alles Mögliche, also was dazu gehört. Damit war ich immer fein raus und brauchte das nicht machen, weil ich es auch nicht konnte. Mhm. Da habe ich auch kein Interesse.
Ja, das ist eine Arbeitsteilung dann. Aber jetzt war es ja auch so.
Wir haben eine sehr gute Arbeitsteilung immer gehabt, ja. Hm.
Ende letzten Jahres hat ja der Eigentümer gewechselt. Also der Reittischbereich hat aufgehört und die Chess Tigers haben dann die Zeitschrift übernommen und du hast jetzt einen neuen Vorgesetzten. Ja. Wie war das für dich? War wahrscheinlich ganz schön eine ganz schöne Umstellung, ne?
Ja, Vorgesetzter ist es ja nicht, Auftraggeber, ne? Ich bin ja da nicht fest angestellt. Also, ich muss sagen, also ich kam mit Rai auch sehr gut aus, was das Fachliche angeht. Ne? Also wir haben uns immer über alles Mögliche sehr intensiv unterhalten. Und das, was gut lief, habe ich jetzt auch versucht mit Johnny Karlstedt fortzuführen. Das führen wir gerade fort. Also unser letztes Brainstorming-Gespräch bei einer der nächsten Ausgaben, es hat 3,5 Stunden gedauert.
Oh, wow.
Also er meint, er findet das gut. Ja, ich denke, das stimmt auch. Aber ich kann da ganz schön die Leute auch zuquatschen. Ne? Ich finde das ganz wichtig, dass man sich austauscht. Da bin ich sehr kommunikativ, was das angeht, dass man halt plant zusammen die Themen. Was machen wir? Also welche Themen? Wie lang wird ein Text? Wie gewichten wir unterschiedliche Turniere oder was auch immer? Kommt ein Essay rein oder nicht? Wie gesagt, wie stimmt die Mischung? Welche Autoren fragen wir an? Ja, wer macht den Fragebogen? All sowas. Ich finde, das muss man in einem Gespräch erarbeiten, gemeinsam. Also da bin ich sehr kommunikativ und ich denke, also mein Eindruck ist, dass das mit Johnny genauso gut klappt wie mit Rai.
Ja.
Mindestens. Also ihm gefällt das richtig, meinte er mal. Also die langen Gespräche, ne? Ich meine,
ja, über Schach kann man immer schön reden, ne?
Ja, man kann sich auch leicht verzetteln. Aber selbst wenn man sich so ein bisschen verzettelt, man kriegt dann doch Ideen manchmal. Ne? Manchmal kommen auf ganz komischen Wegen irgendwelche Ideen zustande. Man muss ja jeden Monat eine vollständige Zeitschrift füllen.
Ja.
Das ist, ich meine, jetzt in dieser Ausgabe mag das einfach sein, weil ich einen riesen Weitbericht schreibe und dann haben wir noch die Bundesliga, ein Spitzenduell und dann haben wir noch Weißenhausen, alles Mögliche. Also das schreibt sich von selbst. Aber es gibt ja auch Monate, wo die Themen nicht so auf der Straße liegen unbedingt, wo man selber was kreieren muss.
Mhm.
Das war ja ganz extrem so während der Pandemie, da gab es ja kaum Turnierbetrieb. Also da haben wir da riesige Kopfstände gemacht, also, aber wir sind gut durchgekommen, da haben wir mehr Problemschach gemacht, mehr historische Sachen und dann habe ich doch die Skype-Interviews für mich entdeckt. Mein erstes Interview mit Gukesh, weiß ich noch, da war er 14, da haben wir gesprochen über die Mannschaftsmeisterschaft von Bangladesch, wo er mitgespielt hat, weil in Europa lief nichts, hier war alles tot, es gab keine Turniere, ne? Und da haben wir uns einfach die Turniere rausgesucht, wo überhaupt was lief. Und in Bangladesch lief was. Da habe ich mit ihm über Bangladesch gesprochen, über seine Partie in Bangladesch. Das war auch ganz witzig. Und da war er 14. Ne? Und da habe ich mit Leuten in Brasilien gesprochen, wo irgendwo auf der Welt ein Turnier lief. In Australien lief eins. Und da habe ich mit dem australischen Großmeister Johansson habe ich dann gesprochen. Also das lässt sich ja alles machen heutzutage über Skype und das funktioniert auch ganz gut, wenn man über einen konkreten Gegenstand spricht, wie Schach, über Partien, dann lässt sich das auf Skype relativ gut bewerkstelligen und manchmal ist es besser als so wie jetzt in Weig, wie ich es ja geschildert habe, wenn man die Leute nur knapp 10 Minuten kriegt und die, sagen wir mal, abgelenkt sind und zur Sieger irgendwie müssen oder sich umziehen müssen, dann müssen sie noch zur Abschlussfeier. Das ist manchmal sehr hektisch, jetzt war es hektisch. Und manchmal ist es sogar ganz gut, wenn man die dann ganz ruhig hat, für eine ganze Stunde teilweise, auf Skype. Und jeder hat das Schachbrett vor sich Das lässt sich ganz gut machen. Das war für mich eine Neuentdeckung dieser ganzen Pandemiezeiten. Also, dass man auf Skype auch Interviews machen kann. Ich dachte mal vorher, nee, das geht gar nicht. Man muss das persönlich machen. Es ist nach wie vor nicht schlecht, das persönlich zu machen, aber manchmal hat man persönlich einfach auch nicht die Zeit und nicht die Nerven beiderseits, das dann richtig gut zu machen. Manchmal ist es auf Skype gar nicht schlecht.
Deine Interviews und deine Berichte, die gehen ja immer sehr in die Tiefe, auch schachlich und auch ansonsten inhaltlich. Was hältst du denn von so Streamern wie, ich sag mal, Bootes-Schwestern oder Anna Kremling oder so? Siehst du das als Bereicherung fürs Schach oder ist dir das zu oberflächlich oder zu sehr aufs Drumherum ausgerichtet?
Ja, ich muss gestehen, dass ich das sogar ab und zu gucke. Und ich finde es gar nicht schlecht. Also was die Bootes-Schwestern gemacht haben, das habe ich im letzten Jahr häufiger mal geguckt. Ich fand das gut, muss ich sagen. Also einiges. Ne? Also wenn die live von ihren Turnieren gestreamt haben, ihre eigenen Partien von den Open. Also Reykjavik war dabei, ein anderer Open, gute Open. Und parallel wurde das dann kommentiert von Jean-Ludwig Hammer, ihrem Trainer. Und hinterher haben die das mit ihm ausgewertet. Er wurde live on air, haben die ihre Partien mit ihm analysiert. Und dann hat er sie auch kritisiert, das ist ja so ein bisschen burschikoser Typ und dann gab es so ein bisschen fast manchmal Streit, aber gut, vielleicht war es so ein bisschen Show. Aber ich fand das nicht schlecht. Also ich habe mir das alles angeguckt und also ich habe da Sympathien für durchaus. Ich meine, gut, die machen auch viel Quatsch. Dieses Online-Spielen, das also ich meine, wenn die so blitzen das und rumalbern, das ist nicht so mein Ding. Aber wenn die von einem ernsten Open berichten und die eine Bootes-Schwester, die etwas ältere, die hat ja sogar mal so ein Open gewonnen, so ein B-Open, immerhin. Also ich denke mal, dass das für normale Spieler schon interessant sein kann. Und jetzt habe ich mal in Vaik wieder drauf geachtet, aber da sind die Streamer eben nicht da. Ich meine, da bin ich eben dann da. Ne? Ich dachte eigentlich, dass die mal zu solchen Turnieren kommen und von da live irgendwas streamen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe Anna Maya Kasayan war jetzt da in Vaik, das ist auch so eine Streamerin, die ich euch auch ganz gut finde. Nur die hat halt, die war angestellt beim Turnier und die hat wohl die Instagram-Seite betreut, soweit ich das mitgekriegt habe.
Okay.
Also, ich habe Leute getroffen vor 2 Jahren in Vaik, war ich privat untergebracht, habe ich mit so einem türkischen Arzt gesprochen, der während der Pandemie Schach gelernt hat. Das war eine sehr, sehr interessante Begegnung. Die habe ich mich immer sehr, sehr lange unterhalten beim Frühstück. Und der hat durch Anna Maya Kasayan, solche Leute, ist da quasi zum Schach gekommen. Ne? Der guckt das regelmäßig. Ne? Also da sind Leute, die von außen in das Schach kommen, gucken sich diese Streams an. Und das finde ich gut. Also das trägt alles zu dem Gesamtprodukt bei. Also ich denke, es ist alles gut fürs Schach und das gehört alles mit dazu. Ja, aber wie gesagt, bei den in Vaik habe ich keinen einzigen Streamer gesehen, weder Anna Kramling noch keine Bootes-Schwester, nichts. Ne? Also die sitzen einfach nur zu Hause in der Regel und machen ihre eigenen Sachen, aber zu den großen Turnieren kommen sie nicht.
Wen siehst du denn als Konkurrent für die Zeitschrift Schach? Eher die anderen Zeitschriften oder dann schon solche YouTube-Angebote oder so?
Ich sehe es so, dass wir als Zeitschrift einfach ein anderes Angebot machen müssen als die Leute auf YouTube, als die YouTuber. Ne? Wir bereiten die Sachen nach. Wir schaffen einen Mehrwert und eine Exklusivität, im Nachgang. Ne? Also wenn wir so ein Vaik-Turnier, sagen wir mal, jetzt auswerten, dann müssen wir halt Dinge liefern, die nicht im Netz zu finden sind. Und so gesehen kommen wir uns mit den YouTubern auch gar nicht ins Gehege. Die würde ich gar nicht als Konkurrenten in dem Sinne also ansehen, sondern eigentlich sehe ich die positiv, weil die schon das Interesse wecken für ein Thema, was wir dann auf einem höheren Level hoffentlich nachbereiten, schriftlich. Ne? So gesehen, ich finde eigentlich, dass es so sein sollte, dass man sich da
ergänzt.
Dass man sich ergänzt. Ich meine, letztendlich müssen ja die Konsumenten das entscheiden, ob ihnen das YouTube reicht. Irgendeine Live-Geschichte, die da läuft. Am nächsten Tag dann die nächste. Oder ob sie halt dann idealerweise würde dadurch das Interesse geweckt werden, sich nochmal intensiv mit so einem Turnier dann zu beschäftigen, danach nochmal nachzulesen, was eigentlich wirklich los war, ne? Also in geordneter Weise, ne? Zusammengefasst. denn nicht jeder hat die Zeit, jetzt sich jeden Tag auf einen Kanal, sagen wir mal, aktuell zu informieren. Ne? Ja, also ich denke, das sollte sich ergänzen. Ich sehe das eigentlich nicht als Konkurrenz an, in dem Sinne. Also wenn wir es richtig machen als schriftliches Periodikum, dann ist es keine Konkurrenz, denke ich.
Ja klar, ist ja alles ein Kosmos.
Ein Kosmos und jeder trägt das dazu bei. Die füttern die Leute an sozusagen idealerweise und wir bereiten nach. Die liefern den Nachtisch sozusagen.
Sehr schön. Mhm. Du hast gerade die Schachbundesliga erwähnt, auch als Gegenstand des kommenden Hefts. Das ist ja dieses Jahr auch sehr interessant, weil letztes Jahr gab es einen neuen Meister mit dem SC Viernheim. Dieses Jahr gibt es sogar drei Top-Mannschaften, wenn man so will, neben Viernheim auch noch Baden-Baden und Düsseldorf. Schon eine interessante Geschichte dieses Jahr, ne? Das wird wahrscheinlich auch im Heft ein Schwerpunkt werden.
Ja, das ist auch ein Schwerpunkt. Da muss ich mal sehen, da muss ich mit Johnny mich noch genauer abstimmen, wer nun was macht. Normalerweise schreiben wir ja die Berichte zusammen, wie ich es auch früher mit drei Tischprojekt zusammen immer geschrieben habe. Müssen wir mal sehen. Ich muss halt erstmal meinen Bike-Bericht durchpeitschen, sag ich mal. Und dann geht es um die Bundesliga, ne, um den Spitzenkampf. Da hatten wir einen gigantischen Kampf, ne, Düsseldorf gegen Baden-Baden. Na, das war ja interessant, weil ja ein Teil der beider Mannschaften spielt ja ein Bike, ne? Mit denen habe ich mich ja gerade unterhalten, dessen der Kampf da lief. Ne?
Ja, also ich war vor Ort und das waren immer noch großartige Leute da. Also Vichy Arnand, Wesley So, Nepomniachtchi, Maxim Vachela-Graf. Also es war trotzdem noch zum Zungeschnalzen.
Also, man muss sich vorstellen, ne? Also das ist absolut gigantisch. Ja. Das waren die B-Mannschaften sozusagen. Ja. Und mit den Leuten, die du gerade aufgezählt hast. Ne? Irre. Also,
Aronia
noch. Also eine absolute Klasse. Also die Bundesliga hat sich dann diese Klasse Mannschaften sind natürlich extrem wichtig für die Strahlkraft der gesamten Liga. Ja. Ich meine, das ist irre. Ein Weltklasse-Turnier, was jetzt in Düsseldorf stattgefunden hat, quasi mit diesen vier Mannschaften da.
Und du hast mal mit Kramnik zusammen in einer Mannschaft gespielt in der Bundesliga?
Ja, 5 Jahre lang, ja. Auch Europapokal haben wir zusammen gespielt.
Das war für Berlin, ne?
Ja, das war Empor Berlin damals, ne?
Empor Berlin.
Und später habe ich mit Aronian und Carlsen in einer Mannschaft gestanden.
Ach was. Auch in Berlin, ne?
Ja, aber die Schachfreunde Berlin war das dann. Ich bin ja dann gewechselt zu den Schachfreunden. Aber das war jeweils nur für einen Kampf, ne? Also mit Kramnik habe ich sehr oft zusammen gespielt. Kramnik und Schirov. Die waren Brett 1, Brett 2. Also da haben wir auch dann zusammen analysiert, manchmal sogar ein bisschen trainiert, ja, soweit es halt ging. Ja, also da war ich, mit denen war ich enger verbandelt, mit Kramnik, mit Schirov, ne, in einer Mannschaft.
Ja, cool,
Wahnsinn. Ja, die langen Zug waren zu den Auswärtsspielen mit Kramnik, dann irgendwelche Stellung analysiert und so weiter. Also das war schon spannend, weil der war damals schon Nummer 1 der Weltrangliste teilweise, ne, Ende der 90er Jahre. Also uns war allen klar, dass der Weltmeister wird. Das gab es überhaupt keinen Zweifel. Leider haben wir die deutsche Meisterschaft nie gewonnen, obwohl wir Bayern München mal 5-3 schon geschlagen hatten. Und den Europapokal wollten wir eigentlich auch gewinnen und das hat auch leider nicht geklappt. Auch knapp gescheitert.
Aber in letzter Zeit ist er ja so ein bisschen auf eine komische Bahn geraten mit seinen Cheating-Vorwürfen gegen allen und jeden, gegen den er verliert. Schießt er ja ein bisschen übers Ziel hinaus. Wie beurteilst du das?
Ja, das beurteile ich sehr negativ, muss ich sagen. Also da, was ich vorhin schon über Magnus angedeutet hatte, irgendwie, ich weiß nicht, wenn die mal Weltmeister waren, bilden die sich scheinbar ein, überall mitreden zu können. Und Kramnik hat von Statistik garantiert keine Ahnung, da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir haben oft darüber gesprochen, ob er nochmal ein Studium aufnimmt, nachdem er dann Weltmeister geworden ist und so weiter. Also er hatte immer solche Ideen in Novgorod, war schon mal eingeschrieben an der Uni. Diese Leute haben natürlich keine ausreichende Schulbildung. Die haben ja keinen Abschluss in dem Sinne. Also die können wirklich nur über Schach mitreden. Nur sie selber wissen das nicht. Sie fühlen sich überall kompetent auf allen Gebieten. Kramnik ist eigentlich ein guter Junge. Ich kenne ihn, seitdem er 16 ist. Hat er mir bei der letzten sowjetischen Landesmeisterschaft sogar eine Partie kommentiert. Da hat er mir schon den ersten Schnaps angeboten damals in seinem Hotelzimmer. Also ich sag mal, ich sehe das. Mir gefällt das nicht, ne? Den Weg, den er jetzt eingeschlagen hat. Das gefällt mir wirklich nicht. Er hat eigentlich einen guten Charakter, aber irgendwie ist er ein bisschen auf Abwege geraten mit seinen Anschuldigungen. Ne? Das geht natürlich nicht. Er hat ja ich glaube, 200 Spieler als Betrüger bezeichnet, darunter Jugendliche, ne? Also 14-, 16-Jährige oder was. Mhm. Das geht nicht ohne jeglichen Beweis. Ne? Also das ist, ich muss gestehen, dass ich ziemlich viel auf YouTube gucke, ne? Auch die ganzen Kramnik-Sachen, ich habe mir das alles angeguckt, auch auf Levitov Schwester, was er da erzählt hat, stundenlange Vorträge da auf Russisch. Ich verstehe ja Russisch, ne? Also es ist wirklich, also das gehört sich nicht. Also, was er da gemacht hat, ist nicht in Ordnung. Also ich, nur leider hat er wahrscheinlich keine Leute in seinem Umfeld, keine Freunde, die ihm sagen, pass auf, Junge, lass es, ne? Du übertreibst hier. Ich meine, es mag natürlich irgendwo Betrug geben, das stimmt schon, aber nicht in dem Umfang, in dem er das behauptet.
Und auf dich hört er da wahrscheinlich auch nicht.
Ja, ich habe ihn vor 2 Jahren in Dortmund mal kurz getroffen, aber da war jetzt auch nicht die Zeit und das ist auch nicht so hochgekocht. Inzwischen ist es schlimmer geworden mit ihm, ne? Ich weiß auch nicht, ob er auf mich hören würde. Ich würde ihm in jedem Fall den Rat geben, das ist ein bisschen runterzufahren und sich nochmal zurückzunehmen, ne? Und naja, einfach mal auf Freunde zu hören, die ihm sagen, lass es, ne? Mach nicht so weiter. Ne?
Du hast gerade erwähnt, dass du Russisch sprichst. Deine Sprachkenntnisse haben dir sicher auch in deiner Laufbahn schon geholfen, ne?
Ja, Russisch war natürlich sehr, sehr wichtig, weil dadurch hatte ich einen relativ exklusiven Zugang zu den Russen. Schon in den 90er Jahren, weil die ja teilweise damals noch gar nicht gut Englisch sprachen. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Aber es gab Russen, die konnten praktisch nur Russisch, ne, oder mehr oder weniger. Ne? Und an die kam ich natürlich sehr, sehr gut ran. Und ja, wenn du die russische Seele so ein bisschen streicheln willst in Interviews, dann solltest du schon Russisch sprechen. Ne? In ihrer Muttersprache können die sich ja ganz anders ausdrücken. Ne? Und ja, ich war sehr oft in Russland, ich in Sibirien mehrfach, in welchen Weltcups, ich kannte die Mansisk mehrfach und ganz oft Moskau. Also ja, Tatarstan, Kalmykien, überall. Ne? Also ich habe eine sehr große Sprachpraxis gehabt, aber auch in Podolsk mal noch ein Großmeister hier nachgeschoben, 91, glaube ich, war das. Also das, ja, ich komme an die Russen gut ran, was das angeht. Ne? Deswegen finde ich es besonders schade, durch den Krieg hat man jetzt nicht so viel Kontakte, ne? Weil leider hat ja Russland, also meines Erachtens, den Krieg begonnen gegen die Ukraine. Und das ist natürlich sehr unangenehm alles. Naja, die meisten Schachspieler sind ja auch dann, haben das Land ja auch verlassen. Also viele meiner russischen Schachfreunde sind ja dann auch in den Westen gegangen.
Und mit Volkovich hast du aber wahrscheinlich noch nicht gesprochen, oder? Mit dem Vize-Präsidenten aus Russland.
Ja, ich habe mit ihm, aber kein großes Interview oder so, nur so informell. Er sagt, wenn er mich sieht, grüßt er mich oder ich grüße ihn. Also er weiß, wer ich bin, aber groß gesprochen habe ich mit ihm nicht, nee.
Ja, wenn der ganze Spuk vorbei ist, dann vielleicht mal wieder.
Ja, das ist alles ein bisschen unangenehm mit der Politik im Hintergrund. Es gibt auch Russen, ich sage mal jetzt Fedosejew oder Jesipenko, ne, die mir auch dann zu verstehen gegeben haben, ja, weißt du was, wir machen mal lieber kein Interview, ne, weil ich habe noch Verwandtschaft in Russland, also bei Fedosejew war es der Fall. Der wollte mir dann eigentlich nichts sagen, also gar nichts zu dem Themenkreis Russland und so weiter. Ne. Mit Vitjugov habe ich mal ein sehr gutes Interview über die Politik gemacht, aber da war es schon im Westen. Also die wollen dann auch nicht reden, weil die teilweise noch mal zurück wollen oder haben Verwandte da. Gut, Jesipenko, der hat mir ein bisschen was erzählt, aber naja gut, ich meine, der lebte nur noch in Hotels, ne? Der wollte auch kaum noch zurück, jetzt ist er wohl zurückgegangen. Das ist alles sehr schwierig für die Leute, ne? Das tut mir alles sehr leid, weil Kriegstreiber haben wir da wenig unter den Top-Großmeistern in Russland. Ne?
Ja, Kajakin halt. Ne?
Ja, Kajakin, das tut mir auch unheimlich leid. Ne? Also das ist wirklich eigentlich ein guter Junge, so ein kleiner. David Bronstein hat mal gesagt, Bioroboter, er war schon mit 12, also in Kramatorsk, die Schachschule, da war er schon extrem gut in den ganz jungen Jahren und seitdem kenne ich ihn auch und ich kenne auch seine Mutter, also Kajakin, der hat mir immer Interviews gegeben, immer, also als er das Kandidatenturnier in Moskau gewann, in diesem Telegrafenamt, da wurde ich schon eigentlich von der Polizei mehr oder weniger rausgeworfen und da sagt er, Kajakin, nee, dem gebe ich noch ein Interview. Ich war der Letzte, ne? Der hat mir noch das Interview gegeben, noch in New York bei der WM, in dem Glaskasten. Da wartete der Filatov, der Der Verbandspräsident wollte mit ihm essen gehen. Da war nach der WM, er hatte gerade das Match verloren. Und da stand ich noch da und sagte, du hast mir doch versprochen, ein Interview zu geben. Da sagte er, ja, ich gebe dir das Interview. Und hat er mir noch ein Interview gegeben. Ne? Alles musste warten. Der ist eigentlich gut erzogen, aber irgendwie, ja, der ist auf der Krim geboren. Ja, leider, was er politisch geäußert hat, war natürlich also absolut furchtbar. Ne? Also das ist richtig primitiv. Ne? Also wirklich, also ein Parteigänger von Putin, wie er im Buche steht. Ne? Das ist wieder das, das fehlt die allgemeine Schulbildung, wie bei einigen Top-Großmeistern. Ne? Der kann die Sachen scheinbar nicht richtig einordnen. Ne? Das ist eigentlich ein anständiger Junge. Ne? Also ich weiß nicht, aber ist dann dieser Propaganda irgendwie auf den Leim gegangen und fühlte sich auch verpflichtet, ne? Weil die Russen haben ihn ja dann aufgenommen. Er wurde dann später dann auf einmal für Russland. Also er war auch dankbar, dass er da für Russland spielen durfte und so weiter. Gut, er ist ja russischer Abstammung eigentlich, aber er war eigentlich ukrainischer Bürger am Anfang. Naja, das sind so dramatische Geschichten, ne? Also die mir auch leid tun für die Leute. Weil seine Karriere ist mehr oder weniger damit wahrscheinlich beendet. Ich weiß nicht, ob er nochmal zurückkommt und wie er dann aufgenommen wird von der Schachgemeinde.
Sehr unwahrscheinlich, dass er sich da nochmal rein integriert, ja. Nochmal zum Thema Sprache zurück. Du hast nicht nur, du schreibst ja nicht nur, sondern du hast auch übersetzt, ne?
Ja, sehr viel, ja.
Schachliteratur. Ja. War da was Besonderes dabei?
Also ich habe sehr, sehr viel russische Schachspiel übersetzt, wahrscheinlich auch so um die 30. Ich habe nicht nachgezählt. Ja, speziell war vielleicht, ich habe sehr viel von Dorezky übersetzt. Und dann, ja, speziell war vielleicht, ich habe auch einige von den Kasparov-Büchern übersetzt, ne? Mit seinen Vorgängern.
Meine größten Vorgänger.
Vorgänger, ja, was ja fälschlich in der deutschen Übersetzung Vorkämpfer genannt wurde, was ja falsch ist. Aber eigentlich Vorgänger, ne?
Ich kenne nur das Englische, Predecessor. Wie heißt denn auf Russisch? Das ist ja das Russische, das ist das Original wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, das heißt Mai Velike Predchestveniki oder sowas, ne? Auf Russisch. Also meine Vorgänger.
Vorgänger, ne?
Ja, und dann die ersten Bände bei Olms in der Schweiz, die waren schlecht übersetzt. Von jemandem, der kein, da wollen sie wohl Geld sparen, also von jemandem, der keine Ahnung vom Schach hatte halt, ne? Da waren die Schachtermini alle falsch und da stimmte so einiges nicht. Und dann bekam ich den Hilferuf, quasi das dann zu übernehmen, einige Bände. Ne? Dann habe ich einige Bände dann von Kasparov übersetzt.
Ja, cool.
Aber letztendlich, das hat ja auch alles Plisetsky mehr oder weniger geschrieben. Ne? Also Gary hatte ja seinen Ghostwriter und das ist alles, ja gut. Aber wie auch immer, also das habe ich dann übersetzt. Ja. Ein paar Bände, ich glaube 2-3 Bände, ich weiß jetzt gar nicht mehr, schon so lange her.
Okay, und ein Vorwort hast du auch geschrieben für einen großen Schachmeister?
Boris Gelfand?
Gelfand, genau, darauf wollte ich hinaus.
Ja. Da habe ich so seine Biografie, habe ich mit seinem Vater zusammengearbeitet. Ja, mit Gelfand hatte ich immer einen sehr guten Draht. Und da habe ich halt so eine kleine Kurzbiografie, so ein Vorwort für seine Partiensammlung da mal geschrieben. Ne? Ja, das war seine Idee, ne? Er wollte mich da haben.
Ja, das ist der Wahnsinn, wie eng du da an diesen ganzen Superstars
bist. Also, wenn bin man ja über so ein Vierteljahrhundert lang habe ich die aus Schritt und Tritt verfolgt. Ne?
Ja.
Die also, Tausende von Abschlussfeiern mitgemacht und was auch immer da war oder ja, in der Bundesliga die auch mal getroffen oder so. Ja, man lernt die dann halt kennen, ne, so mit der Zeit.
Ja, Wahnsinn. Also bin beeindruckt von den vielen Ereignissen, bei denen du warst und von den vielen Bekanntschaften zu den großen Schachstars. Gibt es denn aus deiner Sicht noch ein Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du gerne noch abdecken wolltest?
Das ist eine Frage, die ich auch immer meinen Interviewpartnern stelle, im Übrigen.
Ja, ich habe mal in einem Podcast gehört, dass man die nicht stellen soll. Ja. Aber ich finde, manchmal kommt doch irgendwie was Gutes bei raus noch.
Ja, das muss ich mal nachdenken. Also mir ging es darum, ja, zu erklären, was ich mache halt. Ne? Das habe ich, glaube ich, gemacht.
Auf jeden Fall.
Und was die Zeitschrift ausmacht. Ne? Also was dieses Printmedium ausmacht, im Unterschied zu den Online-Medien. Ne? Das hatte ich, glaube ich, schon dargestellt. Das war mir echt am wichtigsten. Ne?
Und was es dir bedeutet auch, ne? Das spürt man ja, ne? Dass die Zeitschrift Schach für dich quasi eine sehr große Rolle spielt.
Ja, ja, da habe ich natürlich sehr viel Energie und Zeit reingesteckt und viel Reisetätigkeit und Nächte durchgearbeitet, ne? Die zu knapp 400 Redaktionsschlüsse mitgemacht, ne? Da entwickelt man also eine bestimmte Affinität zu dem Produkt und zu der Arbeit, die man da gemacht hat. Ne? Ist ja logisch.
Ja, man sieht es auch, wenn man das Heft anguckt, ne? Welche unglaubliche Menge Arbeit da drin steckt von dir und auch von Sibylle und von Rai, beziehungsweise jetzt auch von Johnny. Ja. Du, mir fällt gerade was ein, du bist Arbeit, ja.
Ich wollte sagen, die meiste Arbeit ist ja unsichtbar. Ne? Vieles klappt ja auch nicht, oder dass man mal eine Absage kriegt, wenn einer keine Partie kommentieren will. Wie gesagt, bei Prag ist es jetzt noch nicht sicher, ob er eine Partie kommentiert. Der hat erstmal den Fragebogen, will er jetzt, die schickt er heute. Ob er eine Partie kommentiert, ist noch unklar. Er meint eher nicht, ne? Und solche Sachen. Ne? Also der Briefwechsel, der Mailwechsel, ich habe einen gigantischen Mailwechsel mit den ganzen Autoren, ne? Die Anfragen, die ich stelle und die vielleicht nicht beantwortet werden teilweise. Oder dass man rumtelefoniert, dass man irgendwelche Telefonnummern oder Adressen rausfinden muss. Und dieses Ganze, das ist ja alles unsichtbar. Ne? Das soll man in der Zeitschrift ja auch nicht ansehen. Das soll ja leicht und locker mehr oder weniger dann rüberkommen beim Leser. Ne?
Ja.
Das kann man sich ja denken, dass da viel mehr dran hängt.
Ja, jetzt hast du eingangs gesagt, du bist noch gar nicht interviewt worden, aber ich glaube, ein Interview von dir habe ich doch gefunden, nämlich Sagar Shah hatte ich doch mal interviewt für Chessbase
Ach so, India. Stimmt, ja, das habe ich vergessen. Ja, ja, stimmt. Das war, ja. Ja, das war ein kurzes Interview für Chessbase India. Ne? Vor 2 Jahren in Düsseldorf war das. Ne?
Ja.
Ich bin auch mal von John Watson, von irgendeinem amerikanischen Radiokanal, Interview war das aber schon 15 Jahre her, das hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Und da hat er mir Fragen aus dem Fragebogen vorgelegt. Da war ich auch schockiert. Ne? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ad hoc. Ne?
Aus deinem eigenen Fragebogen quasi, oder wie?
Ja, ja, aus dem eigenen Fragebogen von Schach war er so raffiniert und hat mir da ein paar Fragen draus vorgelegt.
Gemein.
Und das war auch ziemlich überraschend. Das ist, ich meine, eigentlich sollte man das ja beantworten können, wenn man die immer selber gestellt hat. Ne? Das war gar nicht so einfach, ne? Aber schon lange her.
Ich habe mir nämlich hier den Schlusssatz von Sagar Shah, den habe ich mir notiert und wollte den dir einfach auch nochmal als Feedback spiegeln oder als Abschluss. It's people like Dirk, ach, ich sag's einfach auf Deutsch, also Leute wie Dirk mit ihren consistent efforts, was heißt denn das? Also mit ihren ständigen Bemühungen und ihrer ständigen Leidenschaft, ja. Die bringen das Spiel in die richtige Richtung. Ne? Also diese Langatmigkeit sozusagen, die hat er da hervorgehoben.
Ja, das stimmt schon. Ja, also wir alle, die wir über Schach schreiben, ne? Nicht nur ich, sind ja noch andere. Wir versuchen schon da, das ist mit viel Idealismus auch verbunden, wir versuchen halt was Bleibendes zu sagen, zu schaffen, ne? Was vielleicht nicht so flüchtig ist, dass es vergeht so schnell wie vielleicht ein YouTube-Video oder so manchmal, ne? Man weiß es nicht. Also zumindest bleibt das ja auf Papier stehen. Und ja, wir werden sehen, ne? Inwieweit das dann von den zukünftigen Generationen noch zur Kenntnis genommen wird, wird man sehen.
Ja, ich drücke die Daumen, dass die Abonnenten ja erhalten bleiben und dass es immer noch einen Markt geben wird für eine Zeitschrift, weil das ist einfach, wie du gesagt hast, es ergänzt die sozialen Medien und die Videos.
Ich denke, das sollte sich ergänzen, ja. Das ist die Hoffnung und auch meine Prognose eigentlich.
Ja.
Wir werden sehen.
Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, Dirk, für deine Eindrücke. Mhm. Und also wir haben jetzt wirklich fast jeden Weltmeister hier namentlich erwähnt haben einen guten Einblick bekommen. Und toi, toi, toi für deine weitere Arbeit. Danke fürs Interview.
Ja, danke für die Einladung.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst.
denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.